Bis gleich.
Hallo und grüß euch bei Ich gleich. Heute sitze ich im Ahoi und zwar nicht nur mit einem David, sondern mit zwei Davids, weil bei uns sitzt der David Callas und er ist Architekt, Städteplaner, er ist Kurator von verschiedenen Ausstellungen, also in der Kunst zu Hause und er hat ganz viele Lehraufträge, also er ist eigentlich ein Multitalent und deswegen haben der richtige... Der andere David und die sicher extrem viele Fragen. David, hoi, grüß dich, fein, dass du bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung und es ist wirklich gemütlich da immer heu mit euch da zusammenzusitzen.
Ja, heute ist ja nicht mehr so heiß, zum Glück hat Bozen ist die Temperatur wie ein zurückgegangen.
Ja, man hält jetzt aus im Bozen.
Hoffentlich kriegen wir nicht zu kalt, danach, wenn die Sonne mal untergeht.
Kann sein, dass der Podcast dafür umso länger wird. Na, David. Gerne. Wie hast du eigentlich die Corona-Zeit überstanden? Du warst ja in Wien, oder?
Ich war die ganze Zeit während dem Lockdown und während der ganzen Vor-Corona-Zeit und nach Corona-Zeit in Wien und ich muss sagen, mir ist es eigentlich ziemlich gut gegangen. Weil ich erstens einmal Zeit gehabt, so tragisch das klingt, alles abzuarbeiten, was sich angestaut hat. Und andererseits kann ich auch sagen, dass ich mit der Wohn- und Arbeitssituation total zufrieden bin, weil man muss sich vorstellen, ich gehe von einer Wohnung aus, schließe die Tür, mache zwei Schritte und bin im Büro. Und mein Arbeitskollege und Partner im Büro, der hat die Wohnung daneben. Praktisch, er geht 6 Schritte und ist dann im Büro. Und man muss auch wirklich sagen, das ist halt, so wie es ist, eine privilegierte Arbeitssituation. Also manche haben da wirklich während der Corona-Krise schon andere mitleidenschaftliche Dinge aushalten müssen, aber für mich war das eigentlich eine Zeit, wo ich viele nachdenken haben können, wo ich viel schreiben haben können. Darüber reden wir ja heute. Nicht?
Genau.
Und auch ein bisschen Zeit für mich gehabt haben, ein bisschen Sachen zu sickern zu lassen, sich genaue Gedanken zu machen und so weiter. Deswegen kann ich sagen, in der Tragik des Ganzen, wir müssen auch sagen, da sind als kleines Büro, als Studio Callas, sind in so Aufträge eingegangen.
Ah, was, ja, Lockdown.
Ja, während dem Lockdown und vor allem danach, weil das eben dann hochgeschaukelt worden ist und so weiter und wir ziemlich viele öffentliche Sachen hätten machen sollen. Also es war so ein guter, wie man so sagt, Gamechanger gewesen, nicht? Wo man so ein bisschen mit dem Büro wächst und das ist ins Eingegangen. Aber wir wollten noch einfach nicht uns auf ausruhen und einfach nichts tun, weil wir gewusst haben, ja der Lockdown, das wird sicher in eine Verlängerung gehen, was auch dann passiert ist. Nicht? Und deswegen haben wir gesagt, du, wir müssen einfach die Zeit nutzen, ins als Büro ein bisschen zu stärken. Wir haben ja die privilegierte Situation, eben wie ich schon gesagt, dass wir nebeneinander wohnen und dass wir deswegen die Zeit auch produktiver nutzen können, als wir auf der faulen Haut zu liegen. Nicht?
Jetzt müssen wir vielleicht kurz nochmal ausholen, weil ich meine, mir kennen es auch, David, nicht vom,
ja.
Du hast mich noch, wir haben mich erinnert vom Skikurs, nicht?
Ja.
Das ist jetzt eine lange Zeit her. Was machst du beruflich oder was ist dein Werdegang? Vielleicht kannst du dir kurz gleich für die Hörer kurz auch mal vorstellen.
Ja, der Werdegang, wenn er schon so angesprochen wird, der beginnt im Bozen, nicht? Ich bin ein gebürtiger Bozner, eigentlich ein Shanghaiolo, wie man so schön sagt, weil ich komme aus der Peripherie von Bozen, Adlerstraße, also da, wo jetzt das Casanova Viertel ist. Bin dann aber in der Stadt zur Mittelschule gegangen, nicht? Das war die Stifter. Meine Mama hat dort unterrichtet, das hat sie als Lehrerin.
Meine Lehrerin.
Übrigens ein schöner Kurs.
Ja, danke.
An mich erinnert es sich wahrscheinlich, weil ich war im technisch unbegabt.
Ja, ich soll ihnen keinen schönen Gruß ausrichten und sie ist stolz auf Frank Berde, weil sie verfolgt das total.
Na ja,
cool. Wo ihre Schüler hinkommen.
Also an mich kannst du dich auch erinnern wegen meiner zwei linken Hände.
Zu bei mir eben auch, aber.
Aber in der Konstellation danke. Können wir ja sagen, dass was draus geworden ist.
Technisch, naja.
Du aber sagst ja ganz schön gut zu.
Ja, werde ich sagen. Na, aber jetzt Mittelschule in Bozen, Oberschule eben Geometer und dort, mir ist das Technische auch nicht so gelegen. So, wir haben die humanistischen Fächer ein bisschen mehr interessiert und deswegen war es eigentlich dann eine Konsequenz, dass ich etwas nicht so Technisches studiere, wie Kollegen von mir, die Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Informatik und so weiter studieren gegangen sind. Und ich bin einfach nach Wien und dann Architektur studiert. Ich muss sagen, ziemlich blind ins Studium meine und irgendwie eigentlich noch längerer Zeit, vierten, sechsten Semester, habe ich eigentlich war ich Feuer und Flamme für die Architektur und alles, was drumherum die Architektur bedeutet. Und Architektur ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Und deswegen, wenn man sagt, was ich heute mache und die haben ja auch dissertiert zum Thema urbane Mitgestaltung im digitalen Zeitalter. Und das sagt schon aus, dass mein Interesse eigentlich in der Architektur nicht nur es gebaut ist, also Ziegel auf Ziegel und Dach drauf, sondern es ist das Ganze drumherum, wieso wir bauen, weshalb wir bauen. Das finde ich legitimer, als wir einfach so zu bauen. Und klarerweise ist es drumherum, ich sehe es als gesellschaftliche Aufgabe. Deswegen interessiert mich Stadt, wie Stadt gemacht worden ist und wie sie zur Architektur kommt. Wobei mir im Büro, du hast es bereits angereitet, Marc, wir arbeiten auch auf kuratorischer Ebene. Also wir reflektieren ja einerseits alles, was in der Soziokultur verankert ist. Und zwar auch Kunst, die gesellschaftlich verstanden werden will, beziehungsweise auch aus der Gesellschaft rauskommt, aus der Kritik, was weiß ich, aus der Ablehnung ab und zu. Und eben aus der Architektur vom kleinsten Detail, deswegen machen wir viele Installationen und so weiter, die auch manchmal leicht temporär sein.
Ja, in Alpbach hast du ja total, wo, wir kennen es ja von Alpbach, genau. Deswegen haben wir schon super Geschichten gemacht.
Ja eben, das waren zum Beispiel so Sachen, wo du sagst, es ist ein Gebäude, nicht im wahrsten Sinn des Wortes, es steht 3 Wochen lang, aber es seien einfach ein paar tausend Leute ein- und ausgehen und denen bleibt was hängen. Nicht? Und genau das versuchen wir allem so zu schärfen, dass wir fragen, was haben wir im Nachhinein gemacht? Und das ist eigentlich, architektonisch betrachtet, ist das eigentlich teilweise eine Selbstzerstörung, weil du manchmal wirklich sagen musst, na gut, der Architekt hat nicht recht oder die Architektur hat nicht allem recht, sondern es lernt dir auch für zukünftige Projekte, für andere Projekte, in einen total anderen Weg einzuschlagen. Und das Handlungsfeld, das lädt man eben aus im Architektonischen, auf dem städtebaulichen, wir nennen das Urbanismus, also urban alles, was gesellschaftgetrieben gebaut worden ist, ob gut oder schlecht oder negativ oder positiv und wie sich das entwickelt, sowie auch im Schreiben. Also im Schreiben haben wir auch manchmal die Chance, dass wir die Inhalte nochmal in die Tiefe gehen und nochmal die versuchen zu reflektieren und das ist dann auch der Schulterschluss mit dem Kuratorischen, weil im Kuratorischen ist das immer so eine Sache, der Kurator ist eine Figur, die plötzlich da drinnen ist, in einer Ausstellung, die das koordinieren muss und sich mit jedem, ob das jetzt Kunstwerk, architektonische Position, auseinandersetzen muss. Und das ist eigentlich eine große Verantwortung, aber auch eine große Chance, die Konstellation wiederum in einen anderen Paradigma zu sehen und eventuell eine neue Diskussion zu öffnen oder einen neuen Weg, wie Sachen betrachtet werden. Und mittlerweile sind wir ein bisschen geübt darin und ich muss sagen, es gefällt uns. Also an Kritik mangelt es nicht, aber ich sage, Kritik ist ja nichts Schlechtes, wenn man daran wächst.
Mhm. David, du hast jetzt eigentlich dein Interesse sozusagen und dein Betätigungsfeld ja super breit erklärt. Ich würde sagen, wenn ich da jetzt so zugehört habe, dann muss ich sagen, mir kommt vor, du lebst in der richtigen Zeit im Moment, weil wenn man unsere Städte anschaut, oder, die sind so fürs Industriezeitalter gebaut worden und jetzt eben genau geht es sozusagen in die Zeit des digitalen Zeitalters, des Netzwerken, das wird wichtiger und eben deswegen glaube ich, du bist genau im richtigen Moment, wo du bist, oder?
Eigentlich erkennst du das sehr gut, aber es ist mit so vielen Grauzonen und mit so vielen Problemfeldern behaftet. Insbesondere musst du vorstellen, wir kennen ja das Beispiel von Bozen, sagen, nicht? Also ich klammer jetzt einmal die Antike aus, Römerzeit und so, aber es ist ja irgendwie als, da sind ja 3 Jahrhunderte, 4 Jahrhunderte drinnen, nicht? Ein bisschen mehr, wenn man das alte Mittelalter auch noch dazu erzählt und so weiter. Und die haben alle einen gewissen anderen kulturellen Zugang zu einem urbanen Raum gehabt, zu einer Stadtgestaltung. Und jetzt stellt sich die Frage, nicht, im digitalen Zeitalter, zwischen dem wir allem etwas Physisches in der Hand gehabt oder gesehen oder benutzt so, und so weiter. Und jetzt im digitalen Zeitalter haben wir irgendwas, was eigentlich unsichtbar ist, aber was trotzdem Stadtgestaltung betreibt. Und deswegen sage ich allen, gibt es eine gewisse Friktion, so eine Reibung zwischen den Jahrhunderten an sich, insbesondere vom 18., 19., wo Bozen stark gewachsen ist, nicht, die Gründerzeit von Bozen, wenn man das so nennen kann, außer von den Lauben, also von diesem mittelalterlichen Kern. Und danach klarerweise dieses politische betriebene Bauen, was einzigartig ist in Bozen. Und danach plötzlich diese Nachkriegszeit, wenn ein bisschen mehr gebaut worden ist, wenn Mängel schon angefangen haben aufzuscheinen, ziemlich stark. Und die bis heute eigentlich, also die moderne Stadt, ab die 50er Jahre reden wir von der modernen Stadt, die bis heute noch nicht gelöst sein und die eigentlich gegen die Stadt gearbeitet haben. Man hat einfach gesagt, die Stadt muss aufgeräumt sein, sie muss bis ins kleinste Detail geplant werden, weil einfach sonst keine Ordnung besteht. Also dieses Law und Order, das war in den 50er, 60er Jahren so das Credo. Dann 70er, 80er Jahre hat man gesagt, man macht ein paar Experimente drinnen. Das nennt man dann postmodern. Man hat sich ein bisschen über die Antike lustig gemacht und hat halt die ganzen Kombinationen ein bisschen über den Haufen geschmissen. Nicht? Und dann noch kam Ende der, dann kam man in die 90er Jahre, in die 0er Jahre. Und da merkt man langsam, dass dieses Bauen allmehr so neoliberal betrieben wird, also total von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus. Nicht? Und da sind auch die Architekten in der Schuld, die das total befeuert haben, indem plötzlich Architektur entstanden ist, also jetzt weniger in Südtirol, die gebrandet ist, also Produktdesign im großen Maßstab. Und jetzt sind wir im digitalen Zeitalter und jetzt merkt man ein bisschen, aber das hat sich eh schon abgebildet in den letzten Jahrzehnten, dass man ein totales Problem hat, das eigentlich zusammenzubringen und ein bisschen weiterzudenken. Und andererseits, Marc, du hast es sehr angesprochen, man kann sich da ein bisschen austoben, weil man kann die Gedanken fließen lassen. Aber andererseits ist man in einem Raum, in einem urbanen Raum, in der Stadt, wo alles schon entworfen ist. Und als Architekt, insbesondere meine Generation, der hat wirklich die Wirtschaftskrise noch im Studium mitgekriegt. Also die Baubranche ist eingestürzt. Und jetzt Corona, ich glaube in einem Jahr spürt es die Baubranche ziemlich stark oder in 6 Monaten. Und dann nochmal das nächste Problem. Was haltet die Stadt zusammen? Oder was ist das, was eigentlich Stadt ausmachen wird? Ist es die Reparatur im Kleinmaßstäblichen? Ist es der öffentliche Raum, der Park, der uns die Möglichkeit gibt, auch eine demokratische Zivilgesellschaft weiterzuführen? Oder sind wir wirklich daheim mit dem Laptop und mit dem Computer und mit dem Smartphone in der Hand und bestellen unsere Sachen und interagieren mit den Sachen. Also das ist so die Frage.
Was glaubst du?
Ich glaube, es wird, also der öffentliche Raum, das bildet sich schon jetzt ab, der wird erstarken. Also das ist auch so politisch auch ein bisschen gewollt, nicht? Weil aus dem öffentlichen Raum kommt eigentlich die Demokratie, auf die Insa eines politischen Systems ja gründet. Nicht? Und deswegen glaube ich, das Öffentliche wird da stärken, aber ich hoffe, das Öffentliche, wo wirklich die Gesellschaft adressiert wird, wo man nutzen kann, wo man keine Nutzungseinschränkungen hat, wo man interagieren kann, wo man nicht alles bis zum letzten Millimeter planen muss, wo man die Möglichkeit hat, das auch vielleicht als gesellschaftlichen Antrieb, Stichwort Partizipation oder Bürgerbeteiligung, ein bisschen weiterzuentwickeln, dass es einen Identifikationscharakter kriegt. Und andererseits denke ich mir, wird das Digitale sicher, Stichwort Homeoffice und so weiter, das wird sicher stärker ausgebaut werden. Wir haben ja während Corona-Zeit einen Digitalisierungsschub gehabt. Niemand hat das für möglich gehalten, dass es so weit geht. Also deswegen glaube ich, und ich sage, das ist eine Inversion von Aktivitäten vom Öffentlichen ins Private, wenn es um die Arbeit geht, um die Erledigungen, Shopping, wenn man so will, die großen Internetplattformen, Amazon, Google und so weiter. Und andererseits auch die Arbeit, klarerweise, dass die ins Private abdriftet, aber trotzdem zum Erholen man mehr ins Öffentliche geht. Und das hat sich schon, das habe ich schon einmal in meiner Doktorarbeit formuliert. Ich bin ein bisschen ausgelacht worden an der Uni, dass ich gesagt habe, es gibt eine Aktivitäteninversion, die sich im Digitalen abzeichnet und sicher verstärkt wird. Und jetzt habe ich einen Beweis. Leider.
Weil du warst noch Zeit voraus, David.
Ich weiß nicht, ob es das war. Es könnte eine unglückliche Formulierung gewesen sein, die im falschen Hals gekommen ist. Aber jetzt ist halt leider die Bestätigung gekommen, dass es halt ziemlich, ziemlich stark in die Richtung geht. Und wir in Europa sind da schon ein bisschen im Kontinent der Glückseligkeit, weil wir einfach sagen, wir haben noch gewisse Digitalcharta und so weiter, wo gewisse Grundrechte und eine gewisse Souveränität des digitalen Handelns gehandhabt wird. Aber wenn man so nach China schaut, Indonesien und so weiter, nordafrikanische Staaten, dann ist die Digitalisierung eigentlich stadtfeindlich und gesellschaftsfeindlich. Das muss man schon sagen mit, was weiß ich, Sozialkreditsystem in China, wo Menschen bewertet werden, je nachdem, wo sie interagieren und so weiter. Und deswegen glaube ich, das wird alles so, das ist so wie eine unsichtbare Hand, die Stadt eigentlich steuern wird. Und da muss man stark mit diesem physischen, mit dem, was wir eigentlich schon haben in dieser gewachsenen Stadt, das schon ausentworfen ist, mit dem müssen wir zurechtkommen und mit dem müssen wir uns anfreunden als Gesellschaft, als Planerinnen.
Du hast dir jetzt auch eben mit deinem neuen Projekt Learning from Quarantine 40 historische Geschehnisse während des Covid-19-Lockdowns und deren urbane Schlussfolgerungen für die Zukunft beschäftigt. Was waren da deine Überlegungen und inwieweit ist jetzt diese Pandemie städteplanerisch und bezogen auf das digitale Zeitalter relevant?
Ja, gut, dass du so ansprichst, weil das ist eigentlich ein Projekt gewesen, ein Buchprojekt. Das haben wir gestartet, genau wenn der Lockdown ausgerufen worden ist. Eigentlich aus der Not heraus, weil wir einfach in seine Aufträge eingegangen sind und wir wollten eben was Sinnvolles damit machen. Und wir haben gegenüber von unserem Büro, haben wir so eine Feuerwand. Das ist in Bozen, in Südtirol gibt es das nicht oft, aber die Feuerwand ist jene, wo sozusagen ein Baublock zu Ende ist, wo keine Fenster drinnen sind und wo man nicht, also wo man tendenziell nur anbauen kann. Aber wahrscheinlich ist dieser Baublock, der ist zersägt von der Straße, deswegen wird diese Feuerwand, glaube ich, auch für die nächsten 100 Jahre. Oder für den nächsten.
Ich glaube, gibt es nicht bei Ihnen so einen daneben ein Gericht, wo der Graffiti-Künstler,
genau, wie heißt er? Ja, das ist auch eine Feuerwand, genau, zum Beispiel. Genau. So eine Situation ungefähr, wo jetzt dieser Murale so ist. Aber jedenfalls noch haben wir so geredet und haben gesagt, ja, was machen wir denn und so weiter. Und wir wollten immer schon auf die gegenüberliegende Feuerwand, auf dem gegenüberliegenden Gebäude, wollten immer schon irgendwelche Filme oder so beamen. Aber das dürfen wir ja nicht. Weil im öffentlichen Raum darfst du keine Werbung ausbeamen. Wir haben starke Beamer im Büro, die wir für Ausstellungen benutzen.
Es war halt so vorbereitet gewesen, um das in die Tat
umzusetzen. Wir hätten auch die richtige Beschallung. Aber dann haben wir gesagt, nein, jetzt haben wir einen Lockdown, jetzt können wir uns das leisten, dass wir einfach vielleicht ein Image ausbeamen mit einem Film, keine Werbung machen zu unserem Büro. Und einfach uns den historischen Fakt des Tages überlegen, beziehungsweise aus den News rausnehmen, aus den Nachrichten, die wir lesen. Wir schauen viel Orion News im Büro und so weiter. Und wir abstrahieren das so, dass man das grafisch fassen kann und nennen es eben mit dem Datum Anno Domini und das tägliche Datum und Historical Fact of Today. Also ironisch gemeint, klarerweise. Und das haben wir gemacht als 99 Minuten Screenings, nicht, weil noch 100 war es schon vorbei, aber 99 Minuten ist es richtig. Also genau am Anfang, wenn die Sonne untergegangen ist, die Dämmerung eingesetzt hat, dunkel genug, ausgebeamt, 99 Minuten. Und das haben wir jeden Tag wiederholt. Und irgendwie nach dem dritten, vierten Tag schreit mir plötzlich die Nachbarin eine Nummer, übrigens eine Künstlerin. Und ich habe das im ersten Moment nicht verstanden. Und dann sagt sie, hey, das ist voll super, was ihr da macht. Dann habe ich gesagt, ja, aber finde ich das wirklich gut? Ja, wir warten den ganzen Tag auf das. Ich weiß nicht, ob sie ihn so schmeicheln wollte, aber jedenfalls haben wir in unserem eigenen Haus, der haben gesagt, ja, wir sind schon gespannt, was sie
ja, das ist ein Highlight, logisch. Da kann man vielleicht kurz eine Klammer machen, der David ist in Wien. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, aber das hat man jetzt. Okay.
Ja. Also in Wien.
Ja. Aber jetzt am Dialekt, auch ganz klar.
Jetzt ist klar.
Spätestens, wenn der Werner sagt, wo es lang geht, dann weiß wohin. Aber ja. Aber jedenfalls, und aus dem haben wir dann gesagt, so machen wir noch einen dritten, vierten Screen, im fünften, sechsten, und wir irgendwann mal gesagt, hey, das ist ja schon, dass das einfach gleich als Grafik bleibt und dann nachher weggeht. Dann haben wir die angefangen, auf Social Media ein bisschen auf Instagram zu teilen, und die Reaktionen waren durchwegs positiv, weil wir haben das nicht so, wir haben schon einen Fokus gehabt auf urbanisch, architektonisch, digitale Sachen, die da passieren, aber wir haben zum Beispiel auch die Pseudo-Delfine in Venedig abstrahiert, weil wir einfach gesagt haben, das ist News, weil die Leute wollen einfach gute Nachrichten haben. Und das ist der Feel-Good-Paradoxum, nicht? Dass die Leute es einfach als paar News nehmen und sagen, ja, die Delfine, die waren in Venedig und daran glauben wir nicht. Obwohl sich die Natur ja auch erholt. David, wahrscheinlich kannst du noch mehr dazu erzählen. Aber ja, empirische Werte wird es wohl genug geben jetzt. Ne?
Ja, ja.
Aber jedenfalls aus den Screenings haben wir dann gesagt, ja, wir müssen oder wir schreiben mal Sachen dazu. Ich habe dann auch ein bisschen angefangen zu recherchieren und tiefere Recherchen anzumachen. Und wir wollten so kurz wie möglich sein, weil Learning from Quarantine hat nicht viele Seiten. Es seien nicht 99, aber es seien immerhin 89. Und wir haben einfach gesagt, wir nehmen den News, den wir haben, und machen drei Schlussfolgerungen draus. Und vielleicht kann das ja wen interessieren.
Das heißt, die Kapitel, was da drinnen sein, das ist sozusagen das, was ihr jetzt auch projiziert habt zum Schluss, oder?
Das ist alles projiziert. Mhm. Die Quellen seien ungegeben. Also man kann auch sagen, das seien zuverlässige Quellen. Die haben gewisse Indexes, die im Journalismusbereich, im hohen Bereich ist, ob das jetzt CNN, Guardian ist oder der Standard oder... Das sind allem zuverlässig.
So.
Die Lügenpresse, ja.
Die klassische Lügenpresse.
Klassische Lügenpresse haben wir interviewt, also genommen. Ne? Und haben das so formuliert, dass man eben eine klare Nachvollziehbarkeit hat, was das war und was wir eigentlich kommunizieren wollen. Und wir sind nicht unbedingt positiv gestimmt, was das betrifft, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen so nüchtern wie möglich bleiben. Und diese neue Normalität, ob das jetzt eine neue Normalität oder die neue Realität ist, nicht als etwas sagen, wo alles gehen kann, wo alles besser wird, aber auch nicht, wo alles schlechter wird. Und deswegen haben wir so ein Buch, was eigentlich einen gewissen Interpretationsspielraum offen lässt. Und das Schöne, das ist selbst verlegt, weil wir wollten genau im ersten Tag nach dem Lockdown, wenn die Büchereien offen waren und so weiter, wollten wir das dort liegen haben. Und deswegen haben wir es auch selbst verlegt, aber das haben wir auch geschaffen.
Was ist da die Auflage? Wie viel habt ihr noch drucken lassen von dem?
Das ist ja ganz bescheidene Auflage, weil man muss schauen, dass man mit den Kosten drin
genau
ist.
Eben,
aber
ja.
Wir haben eine deutsche Version, die hat 350, davon die meisten schon weg sein. Und wir haben auch eine englische Version. Also wir haben das auch auf Englisch geschrieben, beziehungsweise übersetzen lassen. Und die hat 200.
Ist das digital zu kriegen?
Digital gibt es einen Auszug.
Ja.
Das können wir, falls es die Möglichkeit beim Blog auch einen Link.
Kann man verlinken, ja.
Auf ISU haben wir so ein paar Seiten und da kann man ein bisschen einschmökern, was das ist. Aber die Reaktion hat uns überrascht. Wir haben uns gedacht, ja, wir haben halt ein Birkel für unser Portfolio, eine kreative Herangehensweise, weil durch die Skizzen haben wir ja immer eine visuelle Komponente, Kommunikationskomponente. Das ist uns wichtig.
Die Skizzen hast du gemacht?
Die Skizzen noch nie gemacht, ja. Die haben wir abstrahiert, die haben wir im Team dann erarbeitet, ein bisschen grafisch aufbereitet, weil man kann sich vorstellen, wie viele Skizzen es sind, 40 mal 320 Skizzen. Man hat da nicht allem die Geduld, das bis zum Ende zu zeichnen. Aber sie sind ganz einfache Skizzen und wir haben wirklich versucht, die Essenz von dem ein bisschen auszukitzeln und das so zu kommunizieren, dass wenn jemand da das Buch durchplattelt, so wie jetzt das 2 nicht.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen fast anmerken, dass wir ja als ein Gastgeschenk gekriegt haben. Nicht?
Ja,
eigentlich,
ja, ja.
Eigentlich sollen wir die Gäste beschenken, aber bei uns ist es umgekehrt.
Wir zahlen auch ein Bier.
Ja, ne.
Das ist ein guter Deal.
Auf jeden Fall super cool, dass wir das gekriegt haben.
Aber ja, und das ist dann eigentlich ein bisschen ein Selbstläufer geworden. Wir vertreiben das über unsere Website und die tollste Nachricht war eigentlich, wenn der ZDF auf uns zugekommen ist. Wir haben so einen kleinen Press-Release gehabt, ein paar Pressekontakte haben wir. Und die haben dann einen eigenen, so auf ZDF Online, haben sie einen dreiminütigen Bericht mit den 7 Thesen, die wir so ein bisschen aufgestellt haben.
Cool. Eben, ich wollte gerade sagen, was jetzt kommen wir zu den Thesen.
Was sind die 7 Thesen?
Ja. Oder nicht gleich sozusagen, was sind die 7 Thesen und vielleicht darf mich interessieren, was du von diesen 7 Thesen auch in deiner zukünftigen Arbeit so für dich persönlich mitnimmst.
Ja, eigentlich sind es ja 40 mal 320 Thesen, aber wir können das ja ein bisschen runterbrechen, nicht? Weil wir ja viel über städtebaulichen Urbanismus und Urbanismus sprechen, kann ich sagen, dass man plötzlich auch sieht, dass in den Städten, wo wir wohnen, die haben eine gewisse Fragilität. Und die Fragilität, die fängt schon um beim öffentlichen Raum, wie der aufgeteilt ist. Nicht? Wir haben unsere Blechkisten, die wir alle so lieben, unsere Autos. Ich bin selber längere Zeit wie in Bozen mit dem Auto gefahren, jetzt habe ich keins mehr. Also ich bin nicht abgeneigt dem Auto gegenüber, aber auch noch zwei Radeln nicht daheim stehen. Und deswegen sieht man plötzlich, dass eigentlich die Dimension vom Raum in dieser Leere prädominiert wird vom Auto.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und das ist eigentlich etwas, was eigentlich seine Thesen hier dessen die rausgekommen sind, beziehungsweise die wir plötzlich sehr stark gesehen haben. Gesehen haben wir sie alle, aber wir sind uns dessen nicht bewusst gewesen, weil wir im Alltagstrott drinnen sind. Nicht? Und deswegen glaube ich, dass im Mobilitätsverhalten, langsame Mobilität, da wird extrem schnell und viel agiert, wenn man sich Paris anschaut, Mailand bitte, Brüssel, ja.
Ich glaube, Wien hat ja die ganze Innenstadt, oder? So mehr oder weniger.
Und Radlwege ausgeweitet und so. Aber das ist ja eigentlich die Spitze vom Eisberg. Weil was die wählen oder was Corona eigentlich gezeigt hat, ist eigentlich, dass die zentralisierte Stadt, wo sozusagen in gewissen Zonen sich Shopping-Malls befinden, in anderen gearbeitet wird und so weiter, dass das ausgedient hat. Deswegen sage ich, und das haben wir ganz klar gesehen, dass die polyzentrale Stadt, wo wir von daheim aus, was es in einem gewissen Radius, in Italien hat es ja einen Einschränkungsradius gegeben, oder genau. 200 Meter und dann 400 Meter, dass man in die, was es ein paar hundert Meter Notversorgung hat, einen Supermarkt, eine gute Gesundheitsversorgung, eine Schule und so weiter und so fort. Und deswegen diese polyzentrale Stadt, das ist, glaube ich, jetzt wird das diskutiert, aber ich schätze, in nächstes Jahr, übernächstes Jahr, je nachdem, wie die Wahlen da sein, das wird in jeder politischen Agenda sein müssen.
Also grundsätzlich, leider, damit ich die richtig verstehe, also, man unterscheidet einfach immer so zwischen Gewerbegebiet, Industriezone, eben Innenstadt, wo sozusagen sich dann die ganzen Geschäfte tummeln, sondern im Grunde sollte sozusagen eine Durchmischung sein. So. Genau.
Theoretisch schon. Wir sagen Urbanisierung nicht dazu, aber eine durchmischte Urbanisierung. Eine durchmischte Urbanisierung, die nicht, weil das, was du beschrieben hast, Marc, das ist zum Beispiel das Planer-Credo gewesen in den 50er Jahren. Nicht? Dass man irgendwo arbeitet, mit einem Auto dann, was weiß ich, zu der Shopping-Mall oder zum Einkaufen geht, was weiß ich, ein paar Kilometer weiter, genau. Die Kinder in den Schulbezirk abholt und so weiter. Und das hat ausgedient, insbesondere jetzt mit Homeoffice und so weiter. Deswegen ist so geil von einer durchmischten Stadt. Und von einer überlagerten Stadt, also von einer funktionell überlagerten Stadt, wo man wohnen, arbeiten kann im selben Bezirk, wo man die Möglichkeit hat einzukaufen, wo man die Möglichkeit hat, sich zu erholen, in einem Grün, in einem Park und so weiter. Und das alles in einer fußläufiger Entfernung erreichbar ist.
Ja, Paris hat das ja jetzt, glaube ich, auch gesagt, nicht? Die Paris sind 10 Minuten oder so, irgendwie haben sie
15
das
Minuten
15
Stadt.
Minuten Stadt, genau.
Und das war eigentlich eine Forderung von der Bürgermeisterin Diane Hidalgo, die sich eben auf einen Fachplaner verlassen hat, der eigentlich aus dem lateinamerikanischen Raum kommt. Und der hat am Anfang die Smart City gegründet gehabt und hat sich eigentlich ertappt, dass er eigentlich total falsch denkt. Und aus dem ist dann ist Paris der 15 Minuten bzw. diese politische Agenda geworden, dass man eigentlich innerhalb von diesem Pond, diesen Anul Circulär oder wie der heißt, also so diesen größeren Ring oder Gürtel, kann man in Wien dazu sagen, dass alle sozusagen Funktionen innerhalb 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Die zum guten Leben gehören. Also Schule, Nahversorgung, eh schon alle aufgezählt worden sein, Gesundheitsversorgung und so weiter, die nächste U-Bahn und so weiter. Und dafür sind die einen ziemlich radikalen Weg gegangen. Die haben einfach gesagt, okay, wir müssen als erstes ziemlich stark im motorisierten Individualverkehr einschränken. Also Autos raus. Und das schafft man allein, indem man, und das ist leider ein radikaler Schnitt, der auch zu einer gewissen gesellschaftlichen Spaltung bringt. Wir müssen die Parkplätze reduzieren. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Parkplätze da weg sind. Und klarerweise mit der Raumressource, die dann von den Parkplätzen übrig ist, haben sie gesagt, na gut, wir müssen in die Pariser Leute auch was dazugeben. Und das ist dann in einem Bereich von, wer schon einmal in einem Café in Paris war auf der Straße, der weiß, wie eng das ist. Also in Zukunft werden die ein bisschen breiter sein, weil die eben die Möglichkeit haben, nach außen zu verlagern. Es werden grüne Straßenzüge geplant und so weiter, dass man die Lebensqualität und die Renaturierung eigentlich so zurückhält in die Stadt, dass es eine neue Lebensqualität gibt. Und das Tolle, diese Agenda, die war vor Corona und Diana Hidalgo war ja ein bisschen an der Kippe, weil sie starke Kandidatinnen entgegengesetzt worden ist und nach dem Lockdown, die Wahlen sind ja verschoben worden, soweit ich weiß, hat er das geschafft, für sich zu beanspruchen und ziemlich stark auch zu positionieren.
Aber jetzt muss ich ja mal eine blöde Frage stellen, nicht? Weil ich meine, du hast jetzt zwar schon angedeutet, wo man die Akzente und die Änderungen anbringen kann, wo man den Hebel ansetzt, nicht? Aber eben gefühlsmäßig nicht, du hast einfach die Stadt, die ist so, wie sie ist. Du kannst jetzt ja nicht ganze Gebäude von einem Ort ins andere verlegen oder neue Straßen bauen und dafür ein Haus niederreißen. Ich meine, das ist ja, du hast einfach eine, sagen wir, das große Ganze hast gegeben und sagen wir jetzt, okay, du hast jetzt auch Parkplätze reduzieren, aber wie kann ich jetzt eine fixe Struktur wie eine Stadt komplett, ich meine, ich kann sie nur denken, aber wie kann ich das dann umsetzen?
Und wenn ich da kurz einspringen darf, bevor du antwortest, eben wenn wir jetzt zum Beispiel an Bozen denken. Nicht? Bozen ist effektiv ja so gewachsen, nicht? Industriezone da, Wohnbereich da, danach ist langsam dazugebaut worden, ohne die nötige Infrastruktur. Eben, wir haben die Situation, Mobilität ist Bozen überlastet recht. Und dann sieht man eben so Sachen, wenn jetzt von einer Tram oder was diskutiert wird, dann war ein Argument, wieso viele dagegen gestimmt haben, natürlich auch eben wieder die Parkplätze. Da sind wir beim Punkt. Deswegen, wie schaffst du in so einer Situation eben langsam zu dieser Smart City, Diversität in der Stadt zu kommen?
Ja, das ist eine total berechtigte Frage und deswegen auch nicht blöd. Aber,
ja, nein.
aber es ist halt einmal eine Sache, dass wir als Individuen alle in einer Komfortsituation bleiben wollen. Deswegen, wenn man, da war ja die Umfrage in Österreich, wie möchte der Österreicher, die Österreicherin wohnen? Das wäre das Haus im Grünen mit Pool und im Villa um die Ecke, also im Supermarkt um die Ecke. Und wenn das multiplizierst mal 8 Millionen Leute, jetzt fast 9, was die Einwohnerzahl Österreichs ist, dann können wir alle einpacken, dann können wir alles zupflastern und das war's.
Nicht? Und hat total viel Villas.
Und deswegen sage ich, und aus dieser Komfortsituation kann man sehr viel argumentieren. Klarerweise kann man nicht ganz gebaute Blöcke abreißen und so weiter. Das ist ja die falsche Herangehensweise. Es geht aber einfach davon aus, dass man einmal im öffentlichen Raum reflektiert. Und da kommt Trump zum Beispiel, was die Möglichkeit gibt, in bestimmten Pendlern zu Stoßzeiten bis ins Überdeutschhause zu fahren, keine Ahnung. Und plötzlich ist die Möglichkeit da, darüber abzustimmen, ob bei Tram, ein Tram ist eine bewährte Innovation seit über 100 Jahren und lehnt sowas für Bozen ab. Wobei, wenn man einmal im Frühverkehr oder im Abendverkehr gestanden ist, sozusagen der Geduldsfaden ziemlich dünn wird. Und das sehe ich als sozusagen in Bozen geboren und manchmal bin ich da und bewege mich auch mit dem Auto. Dann stellt sich bei mir die Frage, was ist denn das? Klarerweise ist die Situation in Bozen eine andere, weil so viel Pendlerverkehr ist. Mhm. Aber da gibt es ja Lösungen, da gibt es ja Park-and-Drive-Lösungen und so weiter. Das ist aber immer so eine Frage, wo startet der politische Impuls und wo beginnt man? Weil es kann leider über die Politik betrieben werden, es kann nicht über Initiativen oder sehr selten über Initiativen gehen. Und wo fängt man nun wirklich eine gesellschaftliche Spaltung, zum Beispiel von Autofahrern zu Radlfahrern, voranzutreiben? Und das ist ein sehr, sehr, sehr sozusagen schmaler Grat, den man entlang gehen muss und was auch schlussendlich die Kunst der Kommunikation ist. Weil wenn man in die Leute ein bisschen weiß macht, dass zum Beispiel das Auto 95% der Zeit sterbt.
Ja, eben, genau.
Wie viele Tage, beziehungsweise, ich weiß, das ist nahezu ein Monat, man im Stau sterbt, um zur Arbeit zu kommen und was man da für eine Lebensqualität haben kann. Ich glaube, wenn man so argumentiert, beziehungsweise das so darstellt und so schafft zu kommunizieren, dass man da schon einen guten Punkt hat. Klarerweise in Bozen muss man sagen, dadurch, dass so viele Parteien im Gemeinderat drin sind, dann sind auch andere politische Gedanken dahinter. Nicht? Und die kommen ja aus der Peripherie. In der Peripherie bewegen sich die meisten, obwohl Bozen so einen hohen Prozentsatz an Radlfahrern hat, die bewegen sich einfach mit dem Auto. Deswegen, ich finde, zurückzukommen und zusammenzufassen, ich finde es falsch, wenn man sagt, die Struktur, in der wir sind, ist rigide und deswegen müssen wir den niederreißen, damit wir die neue, smartest City ever machen können. Ich glaube, es funktioniert, wenn man punktuell anfängt. Punktuell, dass man sagt, na gut, fangen wir Straßenzüge langsam umzupolieren und was weiß ich, vielleicht zu begrünen, kleinere Parkplätze wegzunehmen, damit die Leute erkennen, vielleicht entsteht dort eine bessere Lebensqualität, vielleicht können die Kinder ein bisschen mehr auf der Straße spielen, anstatt im Innenhof, der vergraut ist oder keine Ahnung, oder zugepflastert.
Da hat ja Wien auch jetzt, oder, Projekte, jetzt ganz viele Straßen begrünen und eben Erholungsgebiete schaffen, eben Autos weg von den Straßen, da ist ja ganz ein großes Projekt.
Ja, Wien hat da insofern, dass die politische Situation stabil ist, also sozialdemokratisch beziehungsweise jetzt mit Koalition Grün, da sind solche Themen klarerweise willkommen. Nicht? Aber sie sind leider bedingt willkommen, weil jetzt gibt es auch Wahlen Anfang Oktober und da wird man ein bisschen diese Maßnahmen, die da getroffen worden sind über die Jahre, werden halt aufs Wählerverhalten dann sicher abfärben in einer gewisser Weise. Ich bin zuversichtlich, dass es positiv sein wird. Aber die Sache ist ja die, das sind ganz simple Projekte, die eigentlich nicht mit Riesenplanung zu tun haben, sondern da gibt es zum Beispiel die Parklets. Parklets sind einfach so kleine, eigentlich so Holzkisteln, die man hinstellen kann und wenn es ein paar Stiel sind und so. Und dann kann über die Sommermonate, wo Wien eher leer ist und viele Autos vor und weg ist, man merkt, dass einfach viel Parkplatz vorhanden ist in die Bezirke außerhalb, dass man einfach sagt, man kann das mit sogar die Unterstützung der Stadt Wien und der Agenda 21, das ist so eine Agenda für Bürgerbeteiligung und Bürgerinitiativen, man kriegt 5.000 Euro und kann die 5 Meter vom Parkplatz oder sogar 10 Meter vom Haus, die kann man umfunktionieren in eine Grätzl-Oase. Hey. Also das Grätzl ist das Bezirk auf Wienerisch, nicht? Und da kann man so Aktivitäten ausführen. Nicht?
Ich wollte gerade sagen, auch mit einer kleinen Investition. Nicht? Und ich glaube, der Impact ist groß.
Ja, aber wenn ich jetzt wieder übrig auf Bozen zum Beispiel, vor ein paar Wochen war einmal die Diskussion, dass man in Kyrain irgendwo so eine kleine Verbindungsstraße, ich glaube zwischen der Kyrainer Straße und der anderen, das ist so ganz eine kleine Straße, dass man die Leimer befahrbar macht für die Anrainer in dieser Straße und niemand sonst darf da durchfahren. Ja, Riesenpolemik, jetzt nimmst du meine Freiheit weg, da durchzufahren. Die Alto Adige, wenn ich mich richtig erinnere, hat da ein großes Auge tun und Interview. Nein, es kann nicht sein, dass ich da jetzt nicht mehr durchfahren darf. Nicht? Und da reden wir live von einer kleinen, Ministraße, die da irgendwie zwei große Hauptachsen verbunden hat, die leihen wir für andere. Und da denke ich mir, ja, okay, wenn wir da schon ein Problem haben, dann brauchen wir überhaupt nicht über ein Mobilitätskonzept in Bozen reden. Nicht? Weil da siehst du, die Frage gleich vielleicht, oder wenn es eine Frage ist, ich bin ein bisschen, sage ich jetzt einmal, frustriert, ohnmächtig, nicht? Wenn du siehst, wie das dann aufgenommen wird von den Medien, um zu polemisieren, dann denke ich mir, eigentlich kann es dann wirklich leider weg sein, dass du jemanden brauchst, der den Mut hat zu sagen, na, das machen wir jetzt und basta. Und in der Hoffnung, dass es dann, weißt du, das zum Glück zwingen, das ist dann noch sechs, das hat was gebracht, das hat mehr Lebensqualität gewonnen und es wird gar nicht mehr zurück zu dem, wie es früher war. Ich frage mich halt, wie man es halt realisiert, weil eigentlich müsste man knallhart das umsetzen, gleich am Anfang der Legislatur und in den 5 Jahren hoffen, dass sich die Leute derart an dem erfreien dann, dass ich sage, das war am Anfang war ich dagegen, aber eigentlich war es eine gute Entscheidung. Nicht?
Was am meisten, italienisch, das ist der Andazzo. Eigentlich. Ja. Wenn wir sagen, in die 80er Jahre hast du noch am Walter Platz parken können mit dem Auto.
Eben, genau, ja, genau. Kann sich kein Kommen mehr vorstellen.
Nein, aber deswegen sage ich, und der Trick ist, und da muss man das politische Feingefühl haben, man kann ja einfach sagen, wir schließen das einfach vielleicht für die Sommermonate. Und ich glaube, ein gutes Argument ist halt, na gut, da können die Kinder draußen spielen und wir machen, was weiß ich, ein kleines Pool oder was weiß ich, einen kleinen Campetto, wo sie Fußball spielen können. Möchte ich sehen, ob jemand gegen Kinder geht. Und deswegen glaube ich ja, dass die großen Umwälzungen so im Planungsparadigma, das sind akupunkturell, also wirklich so klein, die aber einen großen Impact haben, also eine große Resonanz haben. Und wenn die kleinen Quirainer, oder
ja, wo
du sagst, ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass Bozen bestimmte sozusagen Verbindungsstraßen oder so, wenn man die über die Sommermonate kurz einmal schließen kann, da kann man einmal sich überhaupt Gedanken machen, na gut, welche Qualität kriegen wir eigentlich dazu? Und du wirst es jetzt, um ein bisschen auf Wien umzuschwenken und ein Projekt, was ich mitgekriegt habe, Marie-Hilfer-Straße.
Ja, genau, ja,
super.
Ja,
super,
ja. Marie-Hilfer-Straße, okay, das muss ich jetzt ein bisschen ausführen, weil das war wirklich so ein Herzblutprojekt, was ich auch ein bisschen persönlich involviert war. Das hat übrigens eine Bozenerin, hat das Projekt dort gewonnen. Na, die Franziska Orso. Ah, ist eine Kollegin, also wir haben zusammen am Wohnbau unterrichtet und sie hat eben, und was die da gegen also sie war so ein Don Quixote, ist mir für keine, also gegen Windmühlen hat die kämpfen müssen, nicht? Und die Grünen immer dahinter gewesen, die damals ganz neu in der Landesregierung waren und deswegen dahinter. Und die haben einfach gesagt, für alle, die Marie-Hilfer-Straße nicht kennenlernen, die Marie-Hilfer-Straße ist eine lange Einkaufsstraße, die vom Westbahnhof bis zum ersten Bezirk
reicht.
Alles voll Geschäfte, nicht? Und in der Mitte hast du also schon breite Gehsteige auf die Seiten gehabt, bis 2013, oder? 2012, 2013. Und in der Mitte Autos. Und tendenziell war das nicht ein Autoverkehr, das war einfach ein Parkplatz, weil da ist das hat ständig gestaut. Ich bin sogar selber mal eingefahren und habe mir gedacht, nein, nie wieder mal eine Hilferstraße. Nicht? Und plötzlich kamen die Grünen und sagen, na gut, Vorbild Kärntnerstraße. Die Kärntnerstraße in Wien, die ist ja verkehrsberuhigt geworden vom Professor Knoflacher, den haben sie fast gekreuzigt damals. Nicht? aber die haben gesagt, na gut, dort sind jetzt der Kaufleuteverband, die sind total positiv angetan gewesen von der Kärntnerstraße. Versuchen wir das bei der Marie-Hilfer-Straße. Marie-Hilfer-Straße wird nicht funktionieren. Und dann sind die anderen Parteien auf und alles haben sich aufgeregt. Das ist so weit gekommen, die haben Millionen in die Hand nehmen müssen, um ein Referendum zu machen, um eine Volksbefragung zu machen, zwischen die angrenzenden Bezirke, also 6. und 7. Bezirk, sind sie für eine Verkehrsberuhigung der Marie-Hilfer-Straße, ja oder nein? Und dann hat es noch zwei Unterfragen gegeben, ob leider Bus queren kann und so weiter, was eh schon sozusagen ausgemacht war, weil öffentlicher Verkehr muss einfach durch. Moral der Geschichte, der Marie-Hilfer-Straße ist jetzt ein paar Jahre später extrem gut angenommen. Die Wirtschaftskammer, die hat damals geschossen. was es als nicht an Kaufkraft da absaugt und so weiter und die Leute bleiben auch weg und irgendwann einmal wird die Marie-Hilfer-Straße zu einer Wüste werden, wo niemand mehr hin will. Moral der Geschichte, 2018 kommt nach der Annahme von der Marie-Hilfer-Straße und der breiten Akzeptanz von der Bevölkerung und alle, die da hingehen und die Leute, die in der Mitte von der Straße durchgehen, kommt der Press-Release von der Wirtschaftskammer. Nein, sie möchten das Konzept der Einkaufsstraße, die nicht mit dem Auto befahren wird, auf ganz Österreich ausweiten. So. Und dann war so die erste Frage vom Journalisten, ich glaube, das war ein Interview in der Wiener Zeitung. Ja, wieso jetzt dieser Stimmungsschwenk in einem kurzen Zeitraum? Ja, das waren andere Zeiten früher. Und das war genau noch dieselbe Dekade, nicht? Ja. Also von dem her, ich sag, das ist.
Ja, weil wir Menschen halt eben, das ist ja überall, das ist ja im Kleinen wie im Gras, wir sind gewisse Gewohnheitstiere, nicht? Komfort. Ich meine, wir reden ja auch nicht mit meiner Frau oft genug geredet, nicht? Ich meine, wir haben ein Auto und eigentlich kannst du fast in jedem Ort in Südtirol kommst du sowieso mit den öffentlichen Leuten. Was ist? Du hast das Auto vor der Tür, machst den Kofferraum auf, schmeißt das ganze Zeug in den Klump rein, was du brauchst mit den zwei Kindern, Auto dir zu, kannst vor der Haustür weg und kommst zusammen, wo du bist. Es ist einfach kommod, weil das andere ist wieder ein Paradigmenwechsel, ich muss wieder anders denken, ich muss mich anders vorbereiten, es ist für mich ein Aufwand, weil ich muss schauen, wenn der Bus fährt, wenn er nicht fährt. Na, logisch, gehen tut alles, aber wer gibt die Initialzündung vor? Das muss ein brutaler Idealismus sein von mir selber oder jemand diktiert, was von oben macht. Und da rege ich mich auf, wenn mir Komfort genommen wird und auf den, was mir auf der anderen Seite geben wird, siege am Anfang nicht. Weil zuerst wird sie mir individuell genommen.
Aber zum Beispiel auch fällt auf, ich glaube, es wird jetzt in manchen Städten sogar diskutiert, dass du nicht mehr die Kinder zur Schule mit dem Auto fahren darfst, zu gewissen Zeiten, weil eben gerade Sam ist schon ein starker Pendlerverkehr und so weiter und dass sie sagen, erstens eben, wir schaffen das, den Verkehr ab und das Geparken auch vor den Schulen, die Kinder kriegen ein bisschen mehr Bewegung und das Dritte ist einfach eben der Umweltgedanke natürlich, dass man sagt.
Total. Aber zuerst, David, du hast da gesagt, ja diese eigentlich familienfeindliche Art, jetzt überspitzt ausgedrückt, aber dass die Stadt nicht, wenn durch das ausgedrückt von oben diktiert, wenn es eine gewisse politische Agenda gibt, dann muss die politische Agenda nicht sagen, na gut, wir schließen oder wir nehmen Parkplätze weg, sondern das gekoppelt mit, wir bauen den öffentlichen Verkehr auf und wir erstarken sozusagen die Frequenz und so weiter. Also das muss Hand in Hand gehen, weil sonst entwickelt sich ein Vakuum, was wirklich dann zu einer gewissen Frustration sich entwickelt und dann hat man wirklich einen gesellschaftlichen Schaden angerichtet. Nicht? Und zu deiner Frage, ja, dass die Kinder bis vor die Schule geführt werden und so weiter, das ist ja, eigentlich ist es ja ein Irrsinn, dass wir so denken, wie viel Präventionsarbeit in die Kinder gesteckt werden, damit die mit einem Auto umgehen lernen, im öffentlichen Raum, im urbanen Raum, das grenzt ja eigentlich an einer Wahnsinnsvorstellung. Also man schult die Kinder, dass sie Angst haben vor dem Auto, weil dort potenziell ein Gesundheitsdilemma ausgehen könnte. Nicht? In Corona-Zeiten ist eigentlich Corona gleichzustellen mit einem Auto. Tendenziell kommen von denen die gleiche, weil sie schauen links und rechts und nochmal links und rechts und gehen über die Straßen. Müssen dann die Dings aufsetzen, die Mascherine und sich die Hände desinfizieren, bevor sie in die Schuhe reinigen. Also die Generation, die jetzt da mit dem aufwächst, ich glaube, man muss da die Präventionsarbeit eher so gestalten, dass man sagt, okay, man muss auf Autos aufpassen. Aber man muss auch nicht selber Auto fahren, um von, was weiß ich, die nächsten 500 Meter zum Supermarkt oder zum Kinderspielplatz zurückzulegen. Sondern man kann das auch manchmal zu Fuß gehen. Jan Gehl ist ja einer, der Planer aus dem Norden, aus Dänemark, der es geschafft hat, in Times Square zu Verkehrs zu beruhigen. Die dicht befahrene Stadt. Und der ist von einer genialen Einfachheit. Der hat einfach gesagt, wir beginnen mit einem kleinen Teil, den wir abtrennen, und wir beginnen mit einem Tisch und mit zwei Stühlen. Die Leute sind stehen geblieben, haben es gesessen, und jetzt, wenn man hingeht, New York, okay, jetzt ist ein bisschen eine andere Situation, aber man sieht, dass das wirklich ein Projekt ist oder ein Konzept, ein Grundkonzept, was in ganz Manhattan gegriffen hat. Ob das jetzt die Fifth Avenue ist oder was ist
es? Also praktisch nicht eine radikale Änderung von einem Tag auf den anderen, sondern eine langsame, stille Evolution zu dem
Hinbruch. Ich glaube, eine gut kommunizierte Linie, wo man Step by Step wirklich die Leute da hingewöhnt. Das ist ein kultureller Prozess. Alles ist ein kultureller Prozess, wenn es um die Annahme von Stadt geht. Das Auto war ja auch ein kultureller Prozess. Wenn der Ford, wie wird das erste Team in das erfolgreichste Auto seit jeher von Mr. Henry Ford entwickelt, der hat das Auto entwickelt für die Straße und da war noch kein Ampel, da war kein Kreuz und so, das sind irgendwie gefahren. Nicht? Und dann ist ein ganzes Regelwerk, ist eine ganze Kultur des Autofahrens, was ja auch schön ist teilweise, nicht Sportwagen sind dann drauf entwickelt worden und so weiter. Aber genauso muss man jetzt ein bisschen entgegensteuern und sagen, na gut, für wen ist denn die Stadt? Und ich muss sagen, in Bozen, das ist eine Stadt der Glückseligen, weil so viel Grünflächen, wie man hat, so viel infrastrukturell bedingt Vorradlwege, wie man da hat, das hat man selten in der Stadt. Deswegen wundert es mich nicht, dass der Prozentsatz noch höher ist. Tendenziell sollte Bozen ja als Kopenhagen von Italien sein. Nicht? Oder das Amsterdam, wo alle mit dem Radl fahren. Nicht? Aber ja, wahrscheinlich wird das auch weiter weg sein. Ne?
Jetzt haben wir... Ich wollte gerade fragen, weil kannst du noch ausschneiden, weil ich wollte jetzt noch... Jetzt haben wir Mobilität ist so eine gewesen.
Gerade eben ein anderes Thema eben ansprechen, weil jetzt über Mobilität haben wir wirklich jetzt Ausführlichkeit. Etwas, was mich interessiert in der Stadt, ist einfach so, man redet eben von Aussterben der Städte, gerade eben im digitalen Zeitalter. Wir sehen es auch in Posen, dass außer vielleicht jetzt eben Museumsstraße und Lauben langsam auch wirklich die Geschäfte leer stehen langsam immer mehr und dass eben das verschwindet. Und natürlich eben die Tendenz ist natürlich, wo leere Geschäfte sein, ist nachher sozusagen auf den Straßen nicht mehr alles so sauber und so weiter. Und das ist natürlich...
Wer sind die Schuldigen, fragst du mich?
Nein, nicht wer sind die Schuldigen, sondern auch, was kann man da in Zukunft machen? Weil ich glaube, das ist einfach... Eben, wenn es in einer Stadt wie Bozen anfängt, ich sage das schon, von meinem auch ein Trend, der eben durchs digitale Zeitalter fast nicht umzudrehen ist. Also, man nutzt diesen Geschäftsraum, sage ich eben anders, wie man eben auch schon in anderen Städten sieht, dass es eben auch Ideen gibt, dass man eben Flächen für die Bürgerschaft, die nehmen da Kitas oder was auch immer eine stellt. Aber ja, eben, was sind deine Überlegungen zu dem Thema?
Da gibt es, also wenn ich einen Prozess dafür hätte, wie man dem entgegensteuern kann, dann war ich eine sehr gefragte Person, ist aber nicht der Fall, zum Glück. Aber ja, ich glaube, Onlinehandel, das ist, glaube ich, allen ein Thema. wenn wir uns diese großen Plattformen anschauen, wie Amazon und so, die betreiben ja schon Stadtgestaltung. Auch Google, wenn man sich Google anschaut, die haben ja ihre eigene Sidewalk Labs, die haben in Vancouver ja eigene, wollten einen eigenen Stadtbezirk ausstampfen. Und das finde ich extrem problematisch, wenn dieser Plattformökonomie, die die vertreten, auf die Stadt zugreift. Weil die haben, glaube ich, nicht die Gesellschaft, oder sie sagen vielleicht, sie hätten die Gesellschaft im Zentrum der Aufmerksamkeit, aber es geht trotzdem um eine Monetarisierung von öffentlichen Raum, von Lebensraum eigentlich. Und das finde ich extrem problematisch. Aber zurückzukommen auf deine Frage, wieso der stationäre Handel rückläufig ist, online sicher, deswegen die manche zu. Und ich glaube, das ist auch eine Absaugung von Kaufkraft durch Konzepte, die eigentlich total dubios in der Geschichte verlaufen sind, wie Shoppingcenter oder wie akkumulierte Geschäftsfläche in einem Gebäude und nicht ausgebreitet auf einen größeren Stadtteil und so weiter. Und Bozen kann ja ein Lied davon singen, aber leider kurz zur Geschichte, was die Shopping Mall wirklich ist. Die Shopping Mall ist eigentlich nichts anderes gewesen und der Erfinder ist ein Wiener, der Viktor Grün. Der ist irgendwann einmal, war jüdischer Abstammung, ist irgendwann einmal in die 40er Jahre oder Ende der 30er Jahre in die USA ausgewandert. Und hat dort gemerkt, okay, die Städte explodieren in Einwohnerzahlen, nicht, weil es dort diese rural-urbanen Wechsel gegeben hat. Und dass er gesagt hat, die brauchen Zentren in diesen Suburbs. Und dann hat er gesagt, er nimmt sich das Beispiel von den österreichischen Dörfern, wo eigentlich diese Dorfstrukturen in Tantemaloden haben, in Tabaktrafik und so weiter, und er komprimierte in diesen Suburbs, lodete auf, und das ist der große Fehler, der oft ab und zu gemacht hat, mit Schule, mit Kindergarten, mit Bibliotheken und so weiter, und stellt es eigentlich als Anziehungspunkt Shopping, aber dann mit tertiären Funktionen in der Mitte oder auf die Seite von diesen Suburbs. Und das hat er in den 50er Jahre ideiert, in die 60er Jahre umgesetzt, und in die 70er Jahre ist das zu diesen Shopping Malls gekommen. Und was passiert in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre? Man exportiert das Produkt aus den USA, weil es so erfolgreich ist und so viel Kohle abwirft, zurück nach Europa. Und das war der Zeitpunkt, wo der Viktor Grün und die Zitierenden, der hat gesagt, mit diesem Bastard, er hat sich aufs Projekt bezogen, möchte ich nicht verwandt sein. Mit so einem Bastard möchte ich nicht verwandt sein, hat er gesagt. Und jetzt machen wir eigentlich den gleichen Fall. Also Salzburg hat jetzt ja erlassen, für die nächsten, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre ist Shopping-Mall-Verbot. Weil vor allem diese mittelgroßen Städte, wie sie Bozen auch sein, 100.000 bis 200.000 Einwohner, 250.000 Einwohner, die haben ein Aussterben von den Zentren. Nicht? Die Zentren, sein stationärer Handel, sein kleinmaßstäblich, jeder arbeitet für sich selber und so weiter. Und das ist eigentlich in der Struktur an sich gut, aber wahrscheinlich, um das wirtschaftlich Drogen zu machen, das schaffen das nicht, einer Shopping Mall Konkurrenz zu bieten. Aber sie schaffen halt Lebensqualität im Zentrum. Und jetzt ist die Frage, was will man? Will man irgendwo hinfahren und hat ein Geschäft nach dem anderen und hat die Einkäufe nach einer halben Stunde erledigt? Oder geht man durch eine historisch gewachsene Innenstadt und erledigt dort diese Geschäftigkeiten, was man machen muss, um dann heimzukehren, möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
hin? Ja, ich glaube, Bozen ist da ein bisschen vielleicht nicht ganz das gute Beispiel, weil in Bozen hast du einen Stadtkern, der von den Touristen hochfrequentiert ist. Also ich glaube, kaum ein Bozener geht in die Altstadt und erledigt dort seine Einkäufe, aber die Altstadt ist trotzdem, und jetzt im Sommer, auch nach Corona, wenn es da ein bisschen geregnet hat, bist du ja Schulter an Schulter gestanden. Das heißt, das Zentrum kennt man nicht viel, dass es in dem Sinne ausstirbt. Also die Lokale und Geschäfte, was dort sein, halten sich, glaube ich, gut. Und was schon auch eklatant ist, weil S20, wenn man es jetzt bei uns nennen, ist sagen wir, das erste große Einkaufszentrum wahrscheinlich von Südtirol und von Bozen, die habe ich mal erzählt gekriegt, die haben im Schnitt 13.000 Besucher am Tag, und ich weiß for a fact, dass dort die Jugendlichen hingehen, um dort ihre Freizeit zu verbringen. Das ist sozusagen wirklich das Zentrum, wo sich nicht Leute treffen, um einzukaufen, sondern sich treffen, um sich auszutauschen, um ihre Freundschaften zu pflegen, um sich dort aufzuhalten.
Ja, aber eben, das ist ja in Amerika oder in Asien ja noch eklatanter, ja, nicht, weil dort hast du nur den Food Court, wo eben, was ja in Twente Mini ist, sage ich, aber da gibt es ja Riesen und Kinos im obersten Stock und alle möglichen Geschichten.
Und jetzt kommt ja noch einmal dazu, der vom René Benko, nicht, der Walterpark, wobei es ist halt, könnte man jetzt argumentieren, Almeno im Zentrum. Oder was heißt Almeno? Aber hey, widerspricht ja eigentlich dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass man sagt, diese 15-Minuten-Stadt, nicht? Eigentlich dürftest du nicht den zentralistischen Mal so, oder, wenn ich jetzt, glaube ich, verstanden, oder?
Dass man das alles ein bisschen auf.
Genau,
das ist klar. Ja, man hat sich das, glaube ich, nicht gut überlegt in Bozen, überhaupt, so städtebaulich, nicht? Das ist mein erster Kritikpunkt, weil eine 20 an sich auch in der Situation, und die Kritik hagelt extrem, die haben totale Probleme mit dem Verkehr. Also sind Probleme entstanden, insbesondere in die Wintermonate, wo jeder mit dem Auto hinfährt. Deswegen hat der 20 gesagt, na gut, wir machen eine Brücke. Also deswegen hat der 20 irgendwie schon Städtebau betrieben, nicht auf gesellschaftlicher Ebene. Aber man muss sagen, wenn man den Kern von der Shopping Mall jetzt anschaut, sozialräumlich bietet sie einen geschützten Ort. Und deswegen, in einem öffentlichen Ort, Park und so weiter, könnten zum Beispiel Jugendliche, Babygangs zum Beispiel, im Einbezirk und so weiter, die könnten da halt das Handy stellen und so. Dort hast du ein gewisses Security-Personal, dort hast du WLAN und so weiter. Und das sind Sachen, die für die Digital Natives, das sind Ausschlaggebende. Vor allem die Mädels, die fühlen sich dann dort sicher und können ein bisschen was einkaufen gehen oder gar nichts einkaufen gehen, sie können auch dort bleiben. Ja. Mhm. Deswegen finde ich das eine sehr bedenkliche Entwicklung, wenn man nicht mehr im öffentlichen Raum, sondern in diesen konsumorientierten Räumen drinnen ist. Die Gegenformel war eben wiederum, dass man den öffentlichen Raum verstärkt, dass er so eine Attraktivität kriegt. Und es gibt Beispiele dazu in anderen Städten, zum Beispiel wie Dänemark oder Wien versucht es sehr stark, dass es so geschütztere Räume auch im öffentlichen Raum gibt, die ein bisschen monitoriert werden, nicht mit Kameras, sondern einfach, dass so gewisse, die Bezirksleute ein bisschen dort mehr eingebunden sein, ältere Leute und so, man schaut, dass eben dieser Ort möglichst während dem Tag und auch ein bisschen die Nacht durchgehend genutzt wird. Und klarerweise, jetzt kommt die Situation, was passiert denn, wenn in einem Stadtzentrum, was total lebendig ist wie Bozen, total viele Touristen drinnen sind. Man muss also sagen, der historische Wert von der Stadt ist extrem hoch gehalten und ist immer geschützt worden. Die Laubenkönige hat niemand umgegriffen. Nicht? Und ein Ort dort, also man hat da schon seit geraumer Zeit nicht mehr mit dem Auto durchfahren können und so weiter. Deswegen hat das auch der Obstmarkt, wo man den Standl gehabt hat, was irgendwann einmal niemand mehr gewollt hat, das hat angefangen zu florieren. Mhm. Nicht? Aber das ist Handel. Wie schaut es mit dem Wohnen aus in der Altstadt? Dort wohnt fast niemand mehr. Mhm. Erstens, weil die Struktur einfach ein bisschen rigide ist, was auch okay ist. Aber so dieses Flair, dass du sagst, dort kann man wohnen, ein bisschen arbeiten, geht eh ein bisschen besser, weil viele Praxen und so weiter dort sind. Aber dieses Zusammen, das gibt es eigentlich in der Altstadt von Bozen auch nicht. Und wenn ich aussterben sage, dann sage ich, na gern mal unter der Woche, also sie obends noch neine, gern mal durch. Da ist bis auf die 2-3 Lokale, die da drinnen sind, ist ja nichts los. Jetzt schauen wir ins Bildwechsel, schauen wir ins in Walterpark hin, was weiß ich, ein paar Jahre, weil Benko, der baut ja schon nicht ganz stark. Der hat alles drinnen. Der hat im Foodcourt drinnen, der wird sicher, weil die sind ja ausgeklügelte Marketingleute, nicht? Die wissen genau und die kennen die Kultur der Südtiroler und so weiter und da was die Gäste wollen. Nicht? Erstens sagen sie es ja direkt vom Bahnhofsareal. Nicht? Das Bahnhofsareal ist dann eine andere Geschichte. Aber jedenfalls, die kommen vom Bahnhof raus, sind sofort drinnen, werden wahrscheinlich mit Südtirol-Flair bombardiert. Food Court, können konsumieren, vielleicht auch höherklassig, preisklassig, in die oberen Geschosse. Dann haben sie wahrscheinlich einen Dachgarten, den sie begehen können, wenn sie einen Drink haben. Vielleicht auch nicht einmal so teuer. Und danach haben sie die obere Luxuswohnung und so weiter. Also ein totaler Hybrid, was eigentlich so stark sein könnte, die Architektur wird uns alle erschlagen, aber der wird uns noch mehr erschlagen, dass er so weit ein bisschen die, und das ist auch vom HDS, vom Handelsverband drinnen von den Laubenleuten, dass das wirklich ein Damoklesschwert wird. Und jetzt bin ich in meiner Position nicht unbedingt für Laubenkönige und aber auch nicht für den Banker gut zu sprechen. Ich sehe das als städtebaulichen Impact und der wird genau. Extremst sein. Aber das kommt schleichend. Plötzlich ist er da und dann sagt man, es ziehen halt Handel weg, obwohl größere Firmen wie H&M und sagen, wir bleiben in die Lauben drinnen und so weiter. Aber ich glaube, das ist allem so ein Disbalance-Faktor, was eigentlich spannend ist zu beobachten oder andererseits auch total in falschen urbanen Hals kommen kann und wenn da wirklich größere Probleme aufreißt.
Aber jetzt muss ich nachfragen, David, weil du sagst eben, kann das nicht zum Beispiel auch zur Chance führen, wenn man eben die richtigen Schlüsse daraus zieht, dass man sagt, okay, vielleicht kann man eben die Innenstadt dafür wieder anders beleben, eben auch wohnlicher vielleicht wieder machen. Kann das auch, sagen wir, eben nicht nur negative, sondern auch positive Schlüsse mit sich ziehen? Oder
hoffen wir so, dass es vielleicht ein Umdenken gibt, das was es nie... Ich habe mir allem gedacht, wieso gibt es da nicht so über mehrere Laubenhäuser Coworking Spaces nicht miteinander, weil das war ja ideal, in den ganzen Nischen drinnen zu arbeiten, vielleicht cool, ja. Diesen Lichthof zuzutieren und so weiter. Aber ich glaube, da ist die Innovation in Bozen selbst, die ist einfach zu niedrig. In solchen Paradigmen, in solchen Prozessen, weil das sind ja keine Lösungen, das sind Prozesse, zu denken. Und wenn zurückzukommen, wenn du jemanden mit einer starken Schiene einfährt, bis sich das nachjustiert, das könnte kritisch werden. Aber klar, wenn ich mir vorstelle, dass in einem zweiten Moment unter die Lauben, was weiß ich, kleine Theaterworkshops sein, also ein bisschen soziokulturell anders gelebt wird, dann sage ich, total schön. Aber dann schaut man sich die Mieten an und die Leistbarkeit des Raumes und dann sagt man, na gut, das ist halt, ja, das geschlossene Auge, was wir halten müssen.
Nein, ich meine, wie gesagt, nicht als Nicht-Städteplaner, sondern auch als ungebildeter Bürger in dem Sinn, muss ich mich betrachten. Nicht? Da siehst du halt, in Bozen ist jahrzehntelang, glaube ich, geredet worden über die Erschließung des Bahnhofsareals, nicht die Rückverlegung zum Viergel, die Erschließung von diesen ganzen Gleisen, die nicht mehr gebraucht werden. Jahrzehntelang ist geredet worden, nicht super paar Ideen und super Projekte, aber haben sich sicher ganz viele Leute, ganz viele Gedanken darüber gemacht. Nicht? So, passiert ist nichts. Ich sage gleich, wie ich das empfinde. Jetzt auf einmal kommt einer her, der Banker, und auf einmal geht alles nicht. Und was mir, wenn man es kauft, was interessiert mich ehrlich gesagt eher nicht. Das interessiert mich nicht. Was mich interessiert, ist aber schon die Erschließung vom Viertel zum Beispiel mit dieser Kabinenbahn. Das finde ich zum Beispiel ein cooles Projekt. Haben wir jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht über, wie kommt der Verkehr rein, wo sind die Leute, wo werden sie angegriffen, wer macht Verluste, wer macht Gewinne, was passiert da mit Bozen. Ich denke mal, geil, endlich einmal wird da oben dieser tolle Hügel, der ja in die, was weiß ich nicht mehr, die 60er, 70er.
Ja, das war früher mit cool Tennis. Ich habe selber Tennis oben gespielt.
Genau, und jetzt wird das ist ja eigentlich fast schon Schot, wenn man es mal ganz Dinge ausdrücken, dass das überhaupt nicht zugänglich ist im Moment. Und endlich wird es gemacht. Und ich sehe es halt so, nicht logisch. Das sind jetzt die kurzsichtigen Effekte, die langfristigen sind mir überhaupt nicht bewusst, nicht? Weil wie vermittelst du das aber auch dann in einer Bozner, der seit vielleicht eben Jahrzehnten wartet, dass da mal etwas weitergeht, städtebaulich, nichts passiert, geredet wird viel und jetzt werden mal Fakten geschaffen, nicht?
Ja, das ist der Anstau von Bozen, politisch, gesellschaftlich, da geht ja nichts in der Stadt, nicht? Und jetzt kommt endlich einer und ja, das ist super, dass endlich sich was bewegt.
Genau, Hauptsache etwas.
Und ne? Da muss ich dir total beipflichten. Ich finde die Erschließung von Viergel und da wie er es macht mit der Architektur von Snowhead, ein renommiertes Büro, machen total tolle architektonische Projekte, auch sinnvoll, das finde ich total sinnvoll. Aber ich muss auch sagen, ich habe beim Bahnhofsprojekt ja mitgearbeitet. Ich war im Team von Podreca, war Teamleiter von der Organisation. Und kann deswegen das von Anfang an sagen. Und das Bahnhofsareal, die Erschließung vom Bahnhofsareal, da hat der Weyenmeier schon gearbeitet. Also das ist ein Projekt, das liegt eh schon fast 90 Jahre zurück.
Krass.
Der Weyenmeier hat ja mit dem Sozas das Lieder von Bozen geplant damals unter dem Faschismus. Nicht? Und das ist eine extreme Raumressource. Ich glaube, das ist ein 16. von Bozen, was da.
Man muss schon mal vorstellen.
Also, und das hängt gleich ab von diesem vormals sehr industriell genutzten und sehr intensiv genutzten Bahnhof, der diese Gleishafe hat und den Schnitt von diesem Durchgangsgleis, nicht, der da beim Bahnhof halt. Und das Projekt von Podreca war halt jenes, dass er diese Gleishafe abschlankt, was eh schon vorausgesagt war, und er legt es anders um und macht ein Mobilitätszentrum unten ein. Und das war wirklich, also ich muss wirklich sagen, so kritisch auch ich meinem Arbeitgeber gegenüber war, aber das war ein Projekt, das hat so einen gewissen Gleichstand gehabt, weil das war eine urbane Herangehensweise, ein Städtebau, und alles drinnen, das war leider als Rahmen vorgegeben. Das hätte ja in den Nachhinein durch gewisse Ausschreibungen und so weiter, anscheinend wird es jetzt wieder gemacht, aber man hätte wirklich das als ein tolles Projekt umgehen können. Jetzt ist es mittlerweile schon ein altes Projekt, weil das ist mittlerweile schon 10 Jahre alt, wenn nicht drüber. Also ich glaube 2010 war die Abgabe von Obanental. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann Podreika verlassen und wir haben das Projekt und das ist gehypt worden und in Bozen hat es keine Gegenstimme gegeben. Und das war für mich als Bozner, jeden Projekt hast du eine gewisse Polemik, nicht einen gewissen Gritteln. Und das hat es in dem Fall nicht gegeben. Und das war eigentlich eine surreale Situation, als Bozner in so einem Team gearbeitet zu haben, wo es keine Kritik gibt, wo alle sagen, nein, das braucht es und das ist von der Politik kommen. Leider hat sich das irgendwann einmal so verwassert, beziehungsweise so hingeht, dass man punktuell alle Jahre gesagt hat, ja, man hat irgendwas unterschrieben, jetzt mit der Rete Ferroviaria Italiane, mit der RFI hat man was unterschrieben und danach, ja, der Landeshauptmann ist dabei und so weiter. Und man hat es einfach versucht, so ein bisschen warm zu köcheln. Aber man weiß genau, wenn man eine Minestrone 6-mal aufkocht, dann schmeckt er nicht gut. Nicht. Und plötzlich irgendwann einmal, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich schätze 2015 ist es gewesen oder 2016, kommt aus heiterem Himmel der Herr Benko mit dem Mr. Chipperfield, der David Chipperfield, einer der bekanntesten Architekten weltweit, Pritzker-Preisträger, also die höchste Auszeichnung, das ist so wie der Pulitzer-Preis für die Journalisten, gibt es den Pritzker-Preis für die Architekten, Biennale Direktor gewesen, der hat die Biennale ausgeschrieben über den Common Ground, also so diese sozial aktive Architektur. Und er geht mit dem Benko nach Bozen, schaut irgendwie im Gemeinderat zusammen und sagt, das ist, was wir in Bozen machen müssen, reißen wir das auch, Armando Ronca, Hotel Alpi, reißen wir runter und da machen wir ein tolles Shopping-Mall und wir geben in Bozen einen Druck, weil der Bonhofspark ist scheiße, da sind irgendwie, verzeiht den Ausdruck, aber Schwarze, die Drogen dealen und so weiter und da Vögel, da werden die Drogen konsumiert und da machen wir ein Kar was Neues. Und die Politiker, die waren alle, die haben gesagt, El Benefattore del Momento, das ist halt, das dürfen wir uns, weil der hat auch gesagt, er gibt 100 Millionen der Stadt und 200 Millionen der Stadt und danach den Rest. Und das war unter der spanischen Regierung und das ist auch ihm dann ein bisschen ins Kreuz gekommen. Plötzlich hat er gesagt, er baut jetzt die halbe Stadt im Zentrum um, nicht? Zahlt die Stadt auch noch, damit er das machen kann. Und dann möchte ich halt freie Hand haben. Und es hat von der Politik keine Gegenstimmen gegeben. Und andererseits ist das Bahnhofsprojekt drin gewesen, was eh schon Shopping drinnen gehabt hat, aber überlagertes Shopping. Du kommst mit dem Zug, gehst dir dein Panino kaufen oder gehst dir, was weiß ich, das Label, was in Bangladesch in Sweetshop von einem Kind gemacht wird, kaufen für 4,99 € im Dings. Globalisierung sei Dank, vielleicht mit Corona wird es ein bisschen anders. Aber zumindest hast du eine Funktion, wo du sagen kannst, ich gehe nicht gleich hin, um einzukaufen. Deswegen verteidige ich das Projekt bis heute, dass das etwas Intelligentes gewesen war. Die Sache ist, dass genau die Quadratmeter und Kubikmeter an Volumen außerhalb im Benko-Projekt drinnen gewesen waren. Und wir wissen genau, wenn man zwei gleiche Wege hat, funktioniert keiner gut, sondern es muss einer besser sein und einer weniger gut. Und so ist das halt alles ein bisschen ins Wanken geraten. Ich weiß nicht, wie weit es jetzt ist. Anscheinend soll das Bahnhofsareal auch starten. Aber ich glaube, dass wenn dort dann das Shopping drinnen bleibt, dass das, da macht man sicher gegenseitig Konkurrenz. Wahrscheinlich wird der Benko im Bahnhofspark, im Bahnhofsareal auch ein investieren. Aber das würde zu einer zusätzlichen Disbalance führen. Was heißt denn das für den Ganzen? Man hat plötzlich jemanden vollgeholt, wo man dann auch ein Referendum hat machen müssen. Was Referendum ist ja ein partizipatives Mittel. Und plötzlich sagt man in die Leute, ja, willst du es zu einer Aufwertung des Areals haben? Ich glaube, also
Kann keiner nachsagen.
Also mich wundert es, dass sie so viele Nachstimmen gehabt haben, weil ich hätte sogar dafür gestimmt bei dieser Fragestellung, die eigentlich total irreführend war, dass man dafür stimmt. Nicht? Aber so wie es jetzt ich und als Städtebauer mit einem gewissen sozialen und gesellschaftlichen Schwerpunkt glaube ich, dass das wird auch problemvoll werden. Und das wird nicht auch problemvoll werden, weil im Bahnhofspark plötzlich irgendwelche Securities miteinander stehen, vom der Shopping Mall selbst engagiert, die dann die Dealer da rausekeln und so weiter, sondern es ist auch eine Verlagerung des Problems. Man kann Problematiken, die in der Stadt soziokulturell bedingt sind, und das ist manchmal der Bahnhofspark in allen italienischen Städten, leider, das kann man nicht ausmerzen durch ein Shopping Mall und durch einen schönen, niegelneuen Bahnhofspark, sondern das sind verlagerte Probleme. Dann wird das irgendwo sein und wahrscheinlich wird der Banker dann irgendwo anders wieder ein Shopping Mall hinplanen, damit man das Problem auch wieder wegkriegt. Aber das bleibt nicht mir zu urteilen.
David, vielleicht zum Abschluss, jetzt kriegen wir eh langsam kalt ein anderes Projekt, was sozusagen in Südtirol die Geister geweckt hat und wo auch übrigens eine Wiener Beteiligung ist in Brixen der Hofburggarten, der Hellergarten. Vielleicht noch zum Abschluss ein paar deine Gedanken dazu.
Ja, da bewegt man sich auf dünnem Eis, wenn man sich dazu äußert, aber es ist klar, also ich schätze den André Heller sehr, mehr als Alpbach und mir es nicht mehr schätzen, weil der hat ja in Alpbach damals das Artopia ausgerufen und hat ganz Alpbach abgesperrt, bis das Militär aus Innsbruck ausrücken haben müssen, weil der André Heller eben mit dem Gustav Beichel die Pässe neu gemacht hat und gesagt hat, das ist ein neues Land. Nicht? Aber von dem her, ich schätze ihn ja sehr, seine Art und Weise. Es ist ein bisschen vielleicht bei die Brixner im falschen Hals gekommen. Und ich glaube an sich, wie das Ganze gemacht worden ist, das ist ein einziges Minenfeld, wenn man da durchgeht, sich diese Geschichte anschaut. Und ich weiß nicht, ob das fehlende, weil es hat ja einen Wettbewerb gegeben, 2012, sind Landschaftsarchitekten ausgesucht worden. Das war ja alles ein Projekt mit Hand und Fuß. Nicht?
Wo du auch sagst, glaube ich, sogar noch rekursanhängig, oder?
Nein, jetzt sind sie vor dem Verwaltungsgericht. Okay. Das ist es ja. Also jetzt da die Entscheidung.
Die Gewinner von dem ersten Wettbewerb. Das waren ja Südtiroler, glaube ich, sogar, oder?
Ja, freilich. Die sind aus dem Burggrafen. Die machen, es ist einer der wenigen Landschaftsarchitekturbüros Südtirols, machen sehr tolle Sachen, sehr feine Sachen, aber so minimalinvasiv. Und in einem so historischen Gelände wie in Hofburggarten darfst du sensibel ein bisschen drauf reagieren. Und das ist ihnen gelungen. Und da gibt es nur Presse, die darüber kommen. Und plötzlich kommt halt der Heller und kommt da mit etwas Paradiesischem und gottesähnlichen Erfahrungen, die man da drinnen machen muss. Und bei seiner Pressekonferenz sagt er, dass alle Kinder zu fett sein und der Fitnessgeräte da drinnen hat, dass sie halt dünner werden und so weiter. Und ich glaube, durch die Art von Präpotenz, da schafft man sich keine Freunde. Und überhaupt, wie Brixen oder wie die öffentliche Hand da reagiert hat, dass sie einfach sagen, na gut, wir schreiben einen Wettbewerb aus, es gibt einen Wettbewerbsgewinner und danach holen wir uns einen Künstler, der das alles aus einer Hand macht und eigentlich ein sehr gutes Honorar kriegt, nicht? Astronomisch hoches Honorar und wir nehmen einfach den nur wegen Nomen. Also ich finde schon, dass Tourismus, also sie Wertschöpfungsketten auch durch Namen gemacht werden können, aber halt ich meine, die Touristen gehen wieder, die Brixner bleiben. Und deswegen glaube ich in dieser Hinsicht, hoffe ich, dass das Verwaltungsgericht das ablehnen wird. Der Hofburggarten sollte eigentlich noch wettbewerbskonform ausgeführt werden. Und es soll ja auch Platz sein, bitte, die öffentliche Hand sollte ja Miete, dass sie der Diözese, dass sie im Park für die Brixner nutzen können.
Das ist eines von den wenigen Grünflächen überhaupt in Brixen, ne, glaube ich.
Total, das wollte ich eben sagen, das ist eine der wenigen Grünflächen, die innerstädtisch zur Verfügung sind. Und wenn man den nimmt und irgendwie, ich weiß nicht, ob das im Park von André Heller in Gardone unten am Gardasee kennt.
Ja, ich war mal.
Es ist schön durchzugehen, aber du wirst kein zweites Mal hingehen. Das ist halt seine Art, Kunst zu machen, was auch gut ist, aber es ist so eine Kunst, die keine Soziokultur hat. Du gehst zu einem Park hin, wenn du einen gewissen Beziehungspunkt entwickelst, wenn du das ist ja ein Lust- und Nutzgartenwesen, schon seit jeher. Nicht? Und Lustgarten ist halt, dass man sich erholen kann, relaxen, was ja eigentlich ein André Heller Park adressiert. Aber der Nutzgarten ist auch, dass du vom Aussterben bedrohte Spezien da drinnen hast, besondere Früchte, die da.
Biodiversität.
Und deswegen, und das war ein total wichtiges Thema, Renaturierung, nicht sozusagen, dass man das ein bisschen wieder im Städtebaulichen verankert. Und deswegen, ich finde es einfach eine dubiose Geschichte, wenn ich die ersten Male davon gehört habe und dann wirklich gedacht, das ist in Österreich gibt es die Tagespresse, nicht?
Die macht Satire.
Satire-Magazine, die da sagen. Also sie. Aber ich habe wirklich gedacht, dass das eine Satire ist. Und das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, nicht nur für die Architekten. Und das sind an die 100, was eh schon ein volkswirtschaftlicher Irrsinn ist, an die 100 Wettbewerbsbeiträge sind da eingegangen. Ein Büro hat gewonnen, ein Architektenteam. Und danach gehst du zu einem Künstler. Und die Kunst war ja sowieso Teil des architektonischen Projekts gewesen. Deswegen, ich weiß nicht, wen was da geritten hat, aber das ist, so kann man nicht machen. Das ist eine klare Absage an Vergabewesen, Transparenz,
gut, dann kann ich jetzt das Verwaltungsgericht entscheiden.
An Schätzen von kreativer Leistung. Ich hoffe, dass das Verwaltungsgericht das einzieht. Die Architektenkammer hat ja geklagt, also von dem her.
Ja, und wie du gesagt hast, eben, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Abschluss nochmal zu deinem Learning from Quarantine, eben genau auch diese Diversität vielleicht und dieses Nahe eben, dass man auch Grünfläche nah vor der Wohnung hat, ist glaube ich auch etwas wichtig.
Es sind so wichtige Ressourcen, die man in der Stadt hat, die man nicht wertschätzt, weil man sie hat. Kaum sind sie ja weg oder werden sie privatisiert, dann hat man ein Problem damit. Dann sagt man wirklich, wieso ist das plötzlich weg? Und dann wird man sich erst bewusst, deswegen sehe ich im Virus Covid-19, was ja eigentlich aus der Natur kommt, das ist auch eine gewisse Mahnung an den Menschen, wie man mit der Umgebung umgeht, wie man mit Ressourcen umgeht, die eine Wichtigkeit haben für unser Leben, die Gesundheit. Wir haben jetzt über Smart City, wir haben über Städtebau, also sie auf gewissen Niveaus gesprochen. Die Stadt ist da, um uns gesund zu halten, um uns Chancen zu geben und sozusagen und uns einen Lebensraum zu geben. Und das ist eigentlich die smarteste Stadt, die ich kenne. Wer das erfüllen kann, und das erfüllen so wenig oder die wenigsten Städte, dann können wir sagen, das ist eine lebenswerte Umgebung. Anders gibt es keine Stadt, gibt es kein Leben.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich, aber auch vielleicht noch eine provokante Frage zum Abschluss. Seien zu wenig Städteplaner in der öffentlichen Verwaltung oder ist das bisher zu stiefmütterlich betrachtet worden? Jetzt nicht allein in Südtirol, sondern insgesamt vielleicht.
Es ist wahr, wenn man... Und ich spreche nicht leider für mich, aber es ist wahr, wenn man Städteplanung isoliert hat. Deswegen, man kann den besten Städteplaner hoben, wenn der keine gesellschaftliche Affinität hat, wenn der keine architektonische Affinität hat, wenn sich der nicht von einem Botaniker, einem Landschaftsplaner was sagen lässt, dann ist es von mir aus gesehen die ideale Position für einen guten Städteplaner, aber die falsche, um Städteplanung zu machen. Deswegen glaube ich, und das ist Geist der Zeit, wir müssen einfach interdisziplinärer arbeiten lernen. Und ich glaube, dass man auch so in Abteilungen denkt, ja, das ist Städtebau, das ist Architektur, das ist Informatik und das ist, was weiß ich, Biologie und so weiter, das ist das Falscheste. Eigentlich ist die richtige Abteilung in der Provinz, und das ist ein Aufruf an die Provinz, für eine Abteilung für Städtebau, da hast du drinnen Psychologen, Soziologen, Architekten, Städtebau, Botaniker und so weiter. Das ist ja eigentlich das Integralste. Du machst Stadt. Das kann nicht einer machen mit einem Bleistift auf einem Reißbrett. Das muss in gesellschaftlichen Austausch und das muss auch ein Abbild der Gesellschaft, so wie es ein Abbild der Gesellschaft in der Politik vorhanden sein soll, sollte ein Abbild der Gesellschaft auch in städteplanerischen und architektonischen Belangen sein.
Das war jetzt eigentlich ein super Aufruf zu mehr Interdisziplinarität. Also perfekt für unseren Podcast, weil so wie wir interdisziplinär sind.
Das ist bewundernswert.
Nein, die Abschlussworte von David an den David, würde
ich sagen. Ja, ich noch viele Fragen, aber ich glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Nein, es war für mich total spannend, weil ich bin in das Gespräch gekommen, die haben eigentlich, wie gesagt, gell, keine Ahnung gehabt, wie das heint geht oder wie was wir genau dann konkret reden oder so, weißt du, wie in kommt Bezug, weil für mich ist die Stadt einfach da, ich bin da aufgewachsen, das ist die Stadt, ich kenne die Leistung nicht, aber dass das ein organisches Wesen eigentlich ist, dass man, weil mir ist so viel gekommen eben, weil, ja, die Stadt ist einfach das ist eben rigide und die Stadt steuert ins, weißt du, so, das passiert, weißt, wir sind eher das Blattl, was mit dem Fluss mitging und wir haben das jetzt ziemlich cool und spannend gefunden jetzt heint, dass eigentlich, das geht eben schon von wir können es kontrollieren, wir können es steuern, wenn wir allein wählen, aber wir müssen es aber richtig machen. Nicht? Und ich glaube, es hat mir ein bisschen, weißt du, Optimismus mitgegeben, ehrlich gesagt, ein bisschen. Weil, weißt du, ich bin da eher so das Gefühl gehabt, ja, du, ich wohne halt da, bin einer von den Bürgern und es wird schon passieren, nicht? Und ich schaue noch einfach, was rauskommt, nicht? Aber vielleicht eben, dass man sich da noch mehr reinbringt oder so. Also, ich habe das echt spannend gefunden heute. Danke, ja.
Kann ich noch antworten?
Natürlich. Ja. Aber ich wollte schon sagen, schau, wir haben es schon geschafft, weil eine Person hast du heute schon inspiriert.
Ziel des Tages erreicht. Ich glaube, Interaktion braucht statt. Und ich glaube, das Leben, also Raum passt sich an ein Leben um und nicht das Leben an den Raum. Und das ist, eigentlich ist es ein Naturprinzip, nicht? Und ich glaube, dass dieses Naturprinzip, wir haben das einfach vergessen. Wir sind aus diesem Synchronisationsmodus. Wenn wir uns die alten Städte anschauen, und ich möchte jetzt nicht was ein neues Thema aufreißen, aber wenn man sich ältere Städte anschaut, wie die geboren worden sind, wie die strukturiert worden sind, Inkas, Mayas und so weiter, altes Ägypten und so weiter, die haben mit der Natur koexistiert. Dadurch, dass wir die Industrialisierung gehabt haben, und das ist ein Phänomen, was nicht unbedingt alt ist, das ist, was weiß ich, die 200 Jahre alt. Wir haben uns von der Industrialisierung, wir haben das als Maschine interpretiert und als Maschine müssen wir uns ein bisschen lösen und wieder eigentlich dieses Flexible, dieses Adaptible, dieses einfach wie wir sein. Wir sind fehlerhaft als Menschen. Wieso kann die Stadt nicht auch sich kleine Freiräume freilassen, damit zukünftige Fehler ein bisschen ausgebessert werden können? Und wenn man das ein bisschen in einem Mindset jetzt richtig als Umbrella-Term so spricht, wenn man sich das vergegenwärtigt, auch auf politischer Ebene, auf Planungsebene, dann kann man eigentlich leicht gewinnen. Adaptabilität und Flexibilität, das sind die Schlagworte der Zukunft und da kann auch die nächste Krise kommen und Corona, dann hat man die Möglichkeit darauf zu reagieren, sonst verfallen wir wieder in Schock, wie es halt passiert.
Ich möchte gleich ganz kurz ergänzen, wenn ich jetzt gerade einen Vortrag gesehen von Naturkundemuseum in Berlin, wo es eben unter anderem um die grüne Stadt gegangen ist und es war ganz spannend, weil das stimmt, weil das ist bei uns so hier drinnen die Trennung zwischen Natur und Stadt. Das ist getrennt in unseren Köpfen, nicht? Es gibt die industrialisierte Stadt und dann gibt es die schöne Naturlandschaft, nicht? Und die verfolgen jetzt in Berlin das Ziel, eben das Natur und der Stadt, dass sich das nicht mehr widerspricht, sondern dass sich das ineinander verzahnt, dass eigentlich in der Stadt sehr wohl Natur schon ist und dass man das noch mehr ausweiten und beleben kann. Das sind die Zahlen vor, ich weiß nicht, aber es ist unabhängig von der.
Aber das ist eine Notwendigkeit. Wir haben urbane Hitzeinseln, wir haben Windschneisen und so weiter in der Stadt. Das Klima der Stadt ist mittlerweile künstlich am Leben erhalten, indem wir das Klimagerät unschalten im Sommer. Nicht? Wir schaffen es nicht mehr, in diesem Rhythmus des Natürlichen zu leben. Nicht? Ich sage auch nicht, dass es eins zu eins passieren muss, aber man muss eine gewisse Symbiose, das Städtliche, den Naturierungselementen, das muss entstehen. Und das ist man allem mehr dabei zu verstehen, weil durch diese künstliche Verbauung und allem durch diese Versiegelungsfläche ist etwas, was eigentlich galoppierend am Fortschreiten ist. Aber auch diese Renaturierung, dieses Bewusstsein der Natur, das ist stark im Kommen, weil das eigentlich der einzige Lösungsansatz und der billigste Lösungsansatz ist. Weil es wird nicht eine Technologie kommen, die eine Lösung. Technologie hat ja nie gelöst. Technologie hat irgendwie einen Prozess ausgelöst, damit wir besser damit umgehen können. Ich glaube eigentlich, dass die Einfachheit und die Möglichkeit, dieses Einfache richtig zu verstehen und richtig einzusetzen, das könnte wirklich ein prozessorientiertes sein, weil es lösungsorientierte, statt der modernen mit allem eine Lösungssucht, nie greifen wird, weil Gesellschaft, weil Stadt einfach zu volatil ist.
Jetzt muss ich leichter noch ein Thema aufmachen.
Weil jetzt gehen wir zum Runterkühlen und starten aber
hören. Mir ist leichter, ob du jetzt zu kalt hast, Marc. Aber ich sitze da mit dem kurzen Leibele. Du hast jetzt ganz kurz so in einem Lebenssatz angesprochen, nicht? Die ganzen Klimaanpassungsstrategien, weil faktisch, wir sind mittendrin im Klimawandel, es wird leider schlimmer und nicht besser werden, höchstwahrscheinlich, so wie wir uns verhalten. Meran ist da ja, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, die sind da relativ stark in die haben, glaube ich, sogar einen Anpassungsplan schon gemacht. Bozen weiß ich nicht, da bin mir, glaube ich, nicht sicher, ob sie an oben. Was sind so oder arbeitest du in dem Bereich auch?
Ich bin in einem europäischen Programm drin, das heißt Restore, Regenerate, das ist ja teilweise von der EuroK initiiert und dort bin in der Gruppe drin, leite die Gruppe für Renaturierungsstrategien mit Akupunktur und Urban Hacks, also dass auch soziokulturelle Ebene drinnen ist.
Okay.
Aber da sehen wir, dass halt die Natur an sich ein Potenzial hat, ein natürliches, regulatorisches, was du eigentlich mit einem baulichen
nicht bewerkstelligen kannst,
umsetzen kannst. Und deswegen, wir können in Wien sein jetzt in Mode diese Nebulisatoren, weißt du, diese
Sprühen. Ein bisschen feine Wasser-Ding, ja.
Dieses Wassersprühen, also diese Wasserkühlung, nicht? Aber die eigentliche Kühlung kommt ja eigentlich aus der Natur.
Schatten vom Baum und
Schatten vom Baum, Wasser, wilde Gräser wieder. Ja. Also es muss nicht allem diese gezähmte Natur sein, es kann auch ein bisschen die wilde Natur sein und so weiter. Und jetzt gibt es ein Pilotprojekt in Wien. Und dafür habe ich jetzt berichten können. Und die haben die Biodiversität der Brache, der Baulücke, die über ein Jahr, zwei Jahre lang ist, die haben das einmal analysiert, was da an Biodiversität ist.
Ja, genau, das haben sie in Berlin auch gemacht. Ja.
Und ich glaube, da liegt das Potenzial, dass man das dann, klarerweise muss was drauf entstehen, weil man einfach Wohnraum braucht, weil man Arbeitsraum braucht. Aber man kann ja diese Natur ein bisschen einholen, indem man nicht von der Stange Betonwände aufzieht und Löcher als Fenster und Tieren ausschneidet, sondern wirklich auch sagt, na gut, vielleicht gibt es Ritzen, wo sich Natur ansiedeln kann, vielleicht gibt es Renaturierungsflächen, die man einfach ungeplant lässt, die man nicht versiegelt und so weiter. Also ich glaube, in dieser Sensibilität zu denken, ich glaube, da hat mir uns auch gefallen und auch den Generationen, die eigentlich nachkommen, weil die werden wirklich sozusagen etwas auszuboten haben, ja.
Jetzt mache ich noch kurz Werbung in dem Zusammenhang für eine Aktion von Insta als Naturmuseum. Wir haben vom 2. bis 4. Oktober eine Veranstaltung, die heißt Urban Nature. Und das ist auch in Zusammenhang übrigens, Marc, mit der EuroK. Wir machen einen Bio-Blitz in Bozen. Das heißt, wir gehen eben auf die Suche nach der wilden Natur eben in der Stadt Bozen, eben genau um auf das aufmerksam zu machen, dass die Natur mitten unter uns stadlerisch, die wir eigentlich eben mit der Natur verbunden sind. Und was du eigentlich alles kreucht und fleucht und lebt und Ding.
Wann macht's denn das?
Genau, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Im Oktober habe ich gesagt, gemeinsam mit dem WWF organisiert. Das ist vom 2. bis 4. Oktober, drei Tage. Anfang Oktober.
Das hat mich interessiert, da dabei zu sein.
Es ist eigentlich in der ganzen, in Italien wird das in einigen Städten gemacht. Jetzt in welcher genau, habe ich jetzt nicht präsent. Auf jeden Fall in Bozen, mit einer naturkundlichen Führung durch die Stadt. Also da kann man auf der Homepage von Naturmuseum sehen. Aber das ist mir jetzt eben eingefallen, weil eben diese Dichotomie, nicht? Natur und Stadt, dass wir das auch, wir versuchen auf die Art wieder zusammenzubringen. Genau. Auf jeden Fall, mir hat es sehr inspiriert und danke fürs Buch. Das
kann ich auch noch Werbung machen?
Ja, logisch. Ja,
eben, ich wollte gerade so.
Ein bisschen Eigenwerbung, also wenn es bis zum jetzigen Zeitpunkt ausgehalten habt, würde es mich halt freuen, wenn es Learning from Quarantine euch zulegt bzw. bestellt. Es ist ein kleines Bierlein Softcover, deswegen kostet es leider 12 Euro und es ist leider erhältlich über unsere Website www.studio-callas, also callas.net. Und es würde mich freuen, wenn es Anregungen und Kritik dazu gibt.
Wir verlinken es auf jeden Fall in die Shownotes, also da gibt es ja bei jedem Podcast die Shownotes, da kannst du den Link auch nochmal finden und vielleicht wenn du noch ein paar andere interessante Links hast für die Hörerinnen
und Hörer. Ich wollte gerade sagen, was sicher auch spannend war, wenn vielleicht ein paar Links auf die Social Media Seite von den Bildern, wie sie auf der Wand
projiziert worden sein. Da können wir das alles verlinken. Super.
David, danke nochmal für deine Zeit.
Super spannend gewesen.
Für dein zukünftiges Tun und ich hoffe, dass du vielleicht schaffst, in 20 Jahren in Werdiplatz abzusperren oder so etwas.
Hoffen wir.
Gibt es Ambitionen, dass du kommst zu uns oder eher Wien?
Projektbedingt jederzeit, nicht? Aber Wien hat mich schon ein bisschen fest im Griff. Nicht? Einerseits durch die Beziehung, andererseits dort hat man halt eine gewisse Gestaltungsfreiheit und den muss ich noch ausreizen, also, solange ich noch als junger Architekt durchgehe und das heißt unter 40 in Italien zumindest.
Ja, viel Zeit hast du nicht mehr.
Ja, aber ein paar Jahre, wer weiß, was passiert. Ne?
Danke, David.
Also danke euch auch für die Einladung. Ja. Und jetzt
trinken wir noch eins, oder?
Eins geht allen so.
Danke.
Ich gleich.